Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute die Folge 308 mit Sabri Irigit und gleichzeitig auch noch die Geburtstagsfolge von meinem Vater. Herzlichen Glückwunsch! Du bist wirklich der beste Podcaster in unserer Familie. Viel Spaß!
Viele Menschen denken immer darüber nach, so, ach Mensch, jetzt hatten wir hier so ein tolles Gespräch und ich würde dem Gabriel gerne eigentlich noch ein Feedback geben. Komm, jetzt war gerade so cool, das zerstört jetzt nur die Stimmung. Und viele Leute denken immer darüber nach, was ist der Preis, wenn wir ein offenes Gespräch führen? Und was ich mir wünsche in dieser Gesellschaft, ist, dass viele Menschen auch mal darüber nachdenken, was ist eigentlich der Preis, wenn wir dieses Gespräch nicht führen? Was kostet das, wenn wir dieses Gespräch nicht führen? Und ich glaube, wenn wir das dann schaffen und einen sicheren Raum schaffen, in dem alle Meinungen auch aufgenommen werden können und wir das dann auch zulassen und nicht sofort urteilen, ich glaube, dann wäre uns schon eine ganze Menge geholfen. Dass wir erstmal eine gute Absicht unterstellen dem Gegenüber. Ich darf das Verhalten doof finden, damit muss ich aber nicht unbedingt die Person sofort doof finden.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City, dem hohen Norden. Ihr seid wieder goldrichtig beim New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel, ich mache das hier seit einigen Jahren mittlerweile immer noch mit großer Neugier, mit großer Liebe auch zum Podcasting und zum Fragenstellen und auch zum Zuhören mittlerweile. Und heute an meinem Geburtstag darf ich euch eine ganz besondere Folge präsentieren, die wir vor Ort aufgenommen haben in Berlin bei Next Action Partners. Der liebe Sabri hat mich eingeladen und wir reden heute über Getting Things Done, über die Art, wie wir die Dinge geregelt bekommen. Und natürlich auch damit verbunden geht es um die Frage, wie wir besser, produktiver zusammenarbeiten können. Wir haben wirklich ein schönes Gespräch geführt und ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir uns kennengelernt haben. Das ist nämlich noch gar nicht so lange her. Ich wünsche euch heute viel Spaß mit dieser besonderen Geburtstagsfolge und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Sabri heute bei mir ist. Besser gesagt bin ich heute bei dir.
Ja, herzlich willkommen, lieber Gabriel. Schön, dass du hier bist in Berlin am Kudamm. Und bin aufgeregt, will ich nicht sagen, aber ich freue mich total, dass du heute hier bist. Und wir haben ja heute den 24. Februar. Gestern war ja ein richtungsweisender Tag für Deutschland. Und da dachte ich mir, oh Gott, was das alles für Themen gibt heute, wenn wir auch über Kommunikation und Führung und Management sprechen. Insofern, freue mich auf einen bunten und tiefen Austausch, wie du so schön geschrieben hast im Vorfeld.
Wahrscheinlich guckt nicht nur Deutschland drauf, sondern Europa oder sogar die Welt, weil das schon, was gestern passiert ist, sehr wichtig war. Da kommen wir mit Sicherheit heute nochmal drauf.
Ja.
Wie geht's dir denn?
Mir geht's gut. Es ist ein anspruchsvoller Jahresauftakt, ich glaube auf vielen Ebenen. Ich merke das, und so geht's mir auch, viele Menschen sich gerade sehr viel mit dem beschäftigen, was so in der Welt passiert. Und wir beide sehen uns ja heute zum ersten Mal live und wir haben uns ja auf LinkedIn sind wir uns ja häufiger begegnet als jetzt heute das erste Mal hier persönlich. Und ich glaube, wenn wir so durch LinkedIn gehen, dann sieht man auch schon, da geht es jetzt gar nicht mehr so darum, was ist eine coole Business-Modell-Technik oder sonst irgendwas. Da wird gerade sehr viel über Politik und über Sicherheit und über das persönliche Wohlbefinden gesprochen. Ich bin da etwas optimistischer als meine Wahrnehmung des Gesamtkontextes. Und du, bin gesund, Family geht's gut, Kids geht's gut. Also insofern gibt's erstmal nichts zu jammern. Aber vielleicht kommen wir da im Laufe des Gesprächs nochmal auf andere Themen.
Ja. Das ist ja auch immer interessant, wenn man gefragt wird, wie geht's dir? Dann muss man sich ja überlegen, welche Tür öffnet man jetzt, ne? Man hat ja eigentlich so mehrere Türen, die man öffnen könnte, ne? So die tagesaktuelle Form, die Gesamtsituation, der Weltschmerz. Und oft öffnen wir ja nur so eine kleine Tür und sagen, ja, alles gut, muss ja. Das machen wir uns sehr leicht.
Ja, machen wir uns sehr leicht. Und ich glaube, all das, was du gerade gesagt hast, spielt ja rein. Also wenn ich jetzt sage Tagesform, dann ist die ja tatsächlich auch geprägt durch das, was dahinter und darüber und daneben und darunter liegt. Und insofern kann das, glaube ich, gar nicht anders als ganzheitlich betrachtet werden.
Wir sind hier genau mitten in West-Berlin, am Kudamm.
in den Mindspace Coworking Spaces. Warum seid ihr hier? Warum ist das hier ein guter Ort?
Warum ist das ein guter Ort? Das hat eine Geschichte. Next Action, also die Firma, die ich hier vor 12 Jahren gegründet habe, 2013, die hat tatsächlich auch hier in dem Block begonnen, in dem Hochhaus, was gerade umgebaut wird. Habe ich dir gezeigt, was so gerade entkernt ist. Dann haben wir mal unsere Räumlichkeiten gewechselt, sind aber auf dem Kudamm bzw. Townziehen geblieben, hatten große Räume. Da war noch eine Beratung dabei, an der ich auch beteiligt war früher. Und dann kam Covid. Und dann kam ganz viel Neues und neues Arbeiten und anderes Arbeiten und hybrides Arbeiten und Remote Arbeiten. Ich will jetzt gar nicht alle Begriffe, die sich in den letzten 5 Jahren getrendet haben, hier aufzählen. Und irgendwann sind wir an den Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, dass wir schon sehr hybrid arbeiten. Und das, was wir dann als so feststehendes Büro mit großen Flächen hatten, gar nicht mehr passte. Also dann gehen wir in Coworking Space, wo wir quasi unseren hybriden Anforderungen auch ganz gut folgen können. Und ich muss immer schmunzeln, wenn über 4-Tage-Woche gesprochen wird. Und ich meine, wir beide kennen ja auch Lasse Reingans, ne, mit seinem Sparrings-Express, Entschuldigung.
Ich bin jetzt, ja, du warst ja da.
Ich war schon da.
Ich bin ja. Jetzt auch im März eingeladen.
Ah, ja, cool. Ja,
dann, ja, mal schauen.
Das wird mit Lasse auch ganz spannend, glaube ich. Und wie kam ich drauf? Genau, und dann wird ja ganz viel diskutiert über wie viele Stunden am Tag, wie viele Tage am Tag. Und wir praktizieren das hier eigentlich schon tatsächlich seit Covid und haben ein sehr flexibles Arbeitszeitmodell. Mir geht es auch gar nicht darum, ich will gar nicht dafür bezahlen. Das ist immer, wenn jemand neu anfängt, ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Ich zahle ja nicht nach Stunden. Ja, wenn ich dann 5 Stunden mehr mache oder 6 Stunden mehr oder 3 Stunden mehr, dann ist das für mich immer schwierig, weil ich möchte gerne output-orientiert bezahlen. Und wenn das jemand in einer Stunde schafft, dann können wir überlegen, ob es ein bisschen mehr Anspruchsgrad gibt. Aber grundsätzlich geht es für mich nicht darum, nach Stunden zu bezahlen, sondern tatsächlich nach Ergebnis. Und so hat sich auch die Arbeitsumgebung dann entsprechend weiterentwickelt. Und jetzt sind wir hier im Mindspace, haben ein hybrides Modell, sind auch nicht immer alle hier. Das darf jede Person so machen, wie sie will und wie es passt. Dann gibt es mal jemanden, hat ihren Partner nicht in Deutschland und dann wird von da aus gearbeitet. Und dann gibt es andere Modelle, so wie es passt. Und trotzdem gucken wir, dass wir uns regelmäßig treffen. Und das hier ist unser Schmelzpunkt.
Schönes Wort. Ja, viele, die eine 4-Tage-Woche fordern, wollen vielleicht eigentlich ein 4-Tage-Wochenende haben, denke ich immer. Das müssen wir nachher nochmal beleuchten.
Ja, unbedingt.
Erstmal schauen wir, wer hier sitzt.
Ja.
Und das Schöne ist ja beim Podcast, da konzentriert man sich ja, wenn man zuhört, so auf die Stimme. Und ich glaube, man kann Menschen dadurch besser kennenlernen, vielleicht sogar, wenn man nur eine Facette, nämlich die Stimme, aufnimmt, weil die ja sehr viel auch aussagt. Und du ahnst schon, wo wir jetzt gleich landen. Denn meine mittlerweile 11-jährige Tochter, schöne Grüße an dieser Stelle, Dankeschön. Mathilda, spricht ja hier das Intro ein. Mittlerweile auch Coworking manchmal mit der Jüngsten, Frieda.
Okay.
Frieda ist jetzt 6, kommt dieses Jahr in die Schule und manchmal übernimmt ihr dann die Schicht.
Cool.
Aber ich würde dich trotzdem im Rahmen der Signature-Frage auch mal bitten, ihr mal zu erklären, was du so tust, sodass sie das versteht.
Ja, dann bemühe ich mich nach bestem Wissen und Gewissen. Ich habe ja auch 2 Kids, Aaron und Anouk. Anouk gerade 13 geworden, Aaron 14,5 und wird auch demnächst mal eine Rolle in einem LinkedIn-Post spielen. Ja. Die durfte ich natürlich nicht mehr fragen, ob das für eine 11-Jährige passt, weil sie da natürlich schon raus sind aus der Phase. Deshalb bin ich gespannt, wie das Feedback dann von Mathilda wird. Das muss mir unbedingt mitteilen. Jetzt habe ich natürlich überlegt, wir machen ja das Erste, was in unserem Vorgespräch war, als wir uns kennengelernt haben und darüber gesprochen haben, ob wir Podcasts zusammen machen oder ich zu dir komme oder du zu mir, war ja so, ja Sabri, dich kenne ich von GTD. Und ich so, ja, wir sind aber mittlerweile sehr viel mehr als GTD. Wir sind so von einem Produkt eigentlich zu mehr so Leading Self, Leading Others, Leading Business, Selbstmanagement und auch Kommunikation und Dialogkultur. Und dann versuche ich das jetzt mal so zu bauen und hoffe, dass Mathilda das versteht. Also, liebe Mathilda, hallo, dein Papa habe ich hier mir gegenüber sitzen und auch liebe Grüße an Frieda. Du machst ja auch ab und zu hier mit. So, und dann hoffe ich mal, dass ihr damit was anfangen könnt. Also, spielen deine Ladies mit Legos?
Playmobil leider.
Playmobil, okay, dann mache ich das auf Playmobil. Das kriege ich auch auf Playmobil hin. Also, ihr Lieben, stellt euch vor, ihr habt riesig viele Kästen an Playmobil Zubehör, also Figuren und dann weiß ich noch, gibt es die Feuerwehrstation, die Polizeistation, es gibt ein Hotel, es gibt eine Klinik und alles Mögliche. Und ihr habt jetzt diese Playmobil-Sets mit ganz vielen bunten Elementen. Und ihr wollt ein riesiges na, eine riesige Stadt oder ein Dorf bauen und zusammenstellen. So, und es gibt so viele Elemente, so viele verschiedene Figuren, so viele verschiedene Module, dass ihr gar nicht wisst, wo ihr anfangen sollt. Und dann kommen auch plötzlich noch Freundinnen und Freunde dazu. Und jede eurer Freundinnen und jeder eurer Freunde hat eine eigene Idee, die er oder sie gerne umgesetzt haben möchte. Und dann fangt ihr an und am Ende liegt alles durcheinander. Das ist der Moment, wo ich ins Spiel komme.
Der Aufräumer.
Ich helfe also Erwachsenen, wenn sie ihr Playmobil-Set auf dem Teppich liegen haben und nicht mehr weiter wissen, helfen meine Kolleginnen und ich diesen erwachsenen Menschen weiter, ihre Ideen und Aufgaben von diesen Bausets so zu sortieren, dass nichts vergessen wird, idealerweise. Und noch wichtiger, dass jeder auch genau weiß, was als nächstes zu tun ist. Und zwar nicht als überübernächstes, sondern erstmal nur als nächstes, damit es nicht zu groß wird. Und das ist dann so ein bisschen wie so eine große Aufgabenliste. Ihr habt ja bei Papas Podcast schon mal reingehört, da sprechen viele auch von einer sogenannten To-Do-Liste für den Kopf, damit wir auch nichts vergessen. Und das machen wir mit einer Methode oder einem Ansatz, wie ich immer sage, der heißt Getting Things Done. Also wie ich die Dinge geregelt kriege. Und damit lernen die Menschen, erstmal alles aufzuschreiben und in eine Sortierung zu bringen, um dann zu gucken, dass sie die wichtigsten und die dringendsten Sachen so machen, dass sie zueinander passen und dabei auch immer den Überblick behalten. Und so bauen sie ihr Dorf Stück für Stück, idealerweise ohne Chaos und ohne Stress. Und wenn sie das drauf haben, dann können sie auch in der echten Arbeitswelt viel entspannter und schlauer zusammenarbeiten. Fast wie so ein Team von Superhelden, die genau wissen, was als nächstes zu tun ist. So, ich hoffe, das war so ein bisschen verständlich.
Also du hilfst beim Aufräumen, ne? Kann man sagen.
Ja, ich bin jetzt nicht Marie Kondo, ne, oder Sabri Kondo.
Wollte ich gerade sagen.
Sondern tatsächlich geht es bei uns, wenn wir das jetzt mal eins weiterbringen bei Getting Things Done, nicht darum, eine geile Liste zu machen, sondern es geht darum, sich die Dinge so sortiert zu haben, dass es für dich selbst passt. Und dann sagen die Leute immer, ja, aber ich mache das so und so, Sabri, ist das okay? Und dann sage ich, es ist immer so okay, wie du damit klarkommst. Hm. Und da geht es nicht darum, jetzt nach Ansatz und nach Buch zu gehen, sondern was passt da für mich. Und das Tolle an Getting Things Done ist, viele Menschen kommen und sagen, ja, ich kriege mein Zeugs nicht geregelt und ich brauche mehr Kontrolle. Und es geht ja um zwei Dinge bei Getting Things Done, nämlich Kontrolle und Perspektive. Kontrolle, dass wir zu jedem Zeitpunkt wissen, was ist das Beste, was wir gerade tun können und übrigens auch lassen. Und Perspektive, wenn wir die Klarheit und die Kontrolle über die kurzfristigen Dinge haben, dann haben wir auch mehr Luft im Kopf, mehr Raum, besser gesagt, im Kopf für die Dinge, die dann da drüber liegen und auch weitsichtiger zu agieren. Und das halte ich für eine der wertvollsten Sachen an der Stelle, dass wir gucken, was sind eigentlich unsere höheren Fokushorizonte, wo wollen wir uns eigentlich hinbewegen? Denn keine Klarheit in den kleinen Sachen heißt auch keine Klarheit in den großen Sachen. Und da versuchen wir, uns hinzubewegen. Und es war ja sehr viel die Rede von People in den letzten Jahren und People-Orientierung. Und ich glaube, so das P ist schon ein Lieblingsbuchstabe von mir, weil der steht am Beginn von zwei Wörtern, die mir sehr wichtig sind, nämlich P wie People und P wie Performance. Und das ist kein Widerspruch. Das können wir gut zusammenbringen. Und da hilft natürlich ein Ansatz wie Getting Things Done dabei.
Dann interessiert mich und ich denke auch viele, die hier zuhören, natürlich, wie du dazu gekommen bist. Wenn du noch mal so ein bisschen zurückschaust, meine mittlere ist jetzt, wie gesagt, 11. Wie sah denn dein Leben aus, als du 11 warst?
Das ist eine spannende Frage. Als ich 11 war, hatte ich auf jeden Fall zwei jüngere Brüder. Und plötzlich auch zwei ältere Halbbrüder.
Plötzlich?
Plötzlich, ja, weil mein Vater ist ja, bekannt ist ja, ich bin ja Halbtürke oder habe einen türkischen Vater, sag's mal so rum, gehabt, der leider 2007 bereits verstorben ist und der kam als einer der ersten türkischen Gastarbeiter nach Deutschland und war in der Türkei schon mal verheiratet. So, und dann wurde die Mama irgendwann ganz krank der beiden und dann kamen sie nach Deutschland und waren dann halt Teil auch der Familie oder wir waren dann eine Familie. So, dass ich dann plötzlich von einer, kann man im Grunde wie ein Unternehmen vergleichen, ne? Ich war sozusagen in der Leadership-Position, so altersmäßig zumindest in der Hierarchie und schwupps war ich ein Mittelmanager in einer Sandwich-Position, was auch nicht ganz so einfach war. Also das war so mein Leben als Elfjähriger. Ich kämpfte mit dem Leistungsanspruch des klassischen Gymnasiums und habe mich sehr schwer getan mit zwei Fächern, ziemlich genau auch mit 11 in der 6. Klasse, und zwar mit Mathe, gut, das wundert jetzt niemanden, und mit Kunst. Und das sind auch die beiden Fächer, die dazu geführt haben, dass ich die 6. Klasse wiederholt habe, weil ich tatsächlich in Mathe so weit hinten war, dass ich eine 5 hatte, die war auch okay. Bis heute verstehe ich nicht, warum ein 11-Jähriger eine 5 in Kunst bekommen muss, aber das ist halt so, das war mein Leben.
Ich finde es auch eh schwierig, Kunst zu bewerten. Ne?
Das kommt ja noch erschwerend hinzu, aber damals fehlten mir die Argumente, weil ich ja weder gut organisiert war und Getting Things dann noch nicht kannte mit 11, ziemlich genau vor 44 Jahren, und auch noch nicht die Dialogkultur und Gesprächstechniken hatte, die wir mit unseren Crucial-Trainings vermitteln. Also das war schon sehr schwierig. Was ich aber auch noch weiß, ist, dass ich da in einer Altersstufe gekommen bin, wo ich dann mal so merkte, ey, ja, kacke, ey, dein Papa ist Türke, der ist so eher muslimisch orientiert und dann ist das schon eine andere Kultur. Ach, deshalb gucken die manchmal so komisch.
Im Ruhrpott warst du?
Ja, ich bin im Ruhrpott geboren, groß geworden, also ich bin gebürtig aus Essen. Genau, da habe ich auch die ersten 30 Jahre meines Lebens verbracht und jetzt die letzten 25 Jahre hier in Berlin.
New Work Chat Werbung.
Ich bedanke mich bei meinem Podcast-Werbepartner OpenUp, der All-in-One-Plattform für mentales Wohlbefinden. Mental Health ist eines der Trendthemen der neuen Arbeitswelt und OpenUp bietet euch die Möglichkeit, euren Mitarbeitenden hier etwas Gutes zu tun. Mit einer Plattform, da kann man sich informieren rund um mentale Gesundheit, mentales Wohlbefinden. Es gibt Menschen, die sich damit sehr gut auskennen, mit denen man Sessions buchen kann, sogenannte Masterclasses und auch Sessions mit PsychologInnen. Das ist wirklich eine gute Idee, denn der Stresspegel steigt, zeigen die Studien. Und dem wollen wir doch was entgegensetzen, etwas Gutes. Ich glaube, das ist wirklich eine wichtige Sache, hier Angebote zu machen. Schaut euch das bitte mal an auf openup.de/unternehmen. Und für alle, die das kennenlernen und denen das gut gefällt, gibt's hier ein New Work Chat Special. Ihr bekommt nämlich den 13. Monat geschenkt. Dazu müsst ihr einfach nur angeben, dass ihr OpenUp über den New Work Chat Podcast kennengelernt habt. Und jetzt springen wir wieder rein in die Geburtstagsfolge.
Werbung Ende.
Genau, und das war das Leben als 11-Jähriger. Mit 10 durfte ich dann auch endlich Fußball spielen, habe das dann auch sehr intensiv betrieben, auch im Verein, bei Eintracht 16, falls das heute noch jemand interessiert. Später auch bei Rot-Weiß Essen und TuS Helene. Aber das sind so Randnotizen. Aber das war so ein Ruhrgebietsleben halt, ne? So am Essener Norden und mit vielen türkischen Kiddies und natürlich auch deutschen Kiddies. Und und das große Glück war, dass ich dann in eine Klasse kam, da war ich natürlich erstmal tief traurig. Ich glaube, das war mein erster großer Change, sitzen bleiben und in ein neues Arbeits-Lernumfeld zu kommen. Hat mich auch geprägt, bin aber wahnsinnig gut aufgenommen worden und hatte zum Glück in der Klasse ganz viele Menschen, die gesagt haben, ja, wir helfen dir, wenn du Hilfe brauchst, wir haben uns gegenseitig unterstützt. Und das hat eigentlich ganz, ganz gut funktioniert. Das war wahnsinnig toll. Aber ich würde sagen, das war so mein erstes Change-Projekt, das ich dann zu meistern hatte. Das war so das, wie ich mich mit 11 gefühlt habe.
Hast du dich mit deiner Herkunft beschäftigt?
Damals oder jetzt?
Na, erstmal damals.
Erstmal damals. Naja, ich sag ja mal so mit 11, 12, dann, also wenn wir jetzt mal von den 11 uns noch ein bisschen wegbewegen, wegen Pubertät, Großwerden, merkst du schon, dass da so ein paar Clashes sind. Es war auch nicht immer ganz einfach. Ich habe halt einen sehr strenggläubigen Vater gehabt, der natürlich das alles mitgebracht hat. So kannte das auch nicht anders. Das ist auch das, was einem dann Halt gibt. War sehr engagiert, auch in der türkischen Gemeinde. Dann habe ich eine deutsche Mutter, die aus dem katholischen Elternhaus kam.
Spannend.
Und ja, das hat es dann spannend gemacht. Und dann gab es auch schon mal so Clashes, wie mein Papa fand dann Weihnachten nicht toll, weil er das so ein bisschen Verrat an der eigenen Religion oder so fand. Da sind schon ein paar Spannungsfelder aufgetaucht, die erstmal so ein bisschen für Verwirrung sorgen, ne? In einem Alter wie 11, 12, 13. Und dann sortierst du dir die Sachen natürlich zurecht. Ein Stück, wenn du denkst, ah ja, okay, so ist das. Und das ist dann natürlich so. Das ist dann das Thema, wenn Kulturen aufeinanderstoßen. Das kam dann aber noch mal viel später. Tatsächlich gibt es noch mal ein Erlebnis, da war ich 13, war zum ersten Mal verknallt und habe dann so klassisch, ne? Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Und hab dann ein Nein bekommen.
Hast du auch so einen Zettel
ja,
in der Schulklasse? Ja, genau. Das gab es bei uns
ganz
auch.
Ganz tolles Mädchen, nenne jetzt den Namen auch nicht. Und ganz viele Jahre später habe ich erfahren, dass die Eltern tatsächlich das jetzt erzählt hat und dass die Eltern dann gesagt haben, naja, aber du weißt ja, der Sabri hat ja einen türkischen Papa und das ist, glaube ich, nicht so
überleg
gut.
Dir musst das.
Ein bisschen, überleg dir das. Und das ist dann nicht ganz so einfach. Das habe ich mit 17 oder 18 dann irgendwann erfahren. Und da habe ich so retrospektiv gedacht, ey, scheiße, es sind ja wirklich so ein paar Themen in der Luft, die irgendwie schwierig sind, so in so zwei Kulturen. Wobei ich ja, wenn du mich ja so siehst, ich habe ja nichts, was jetzt auf Anhieb sagen lässt, oder er hat aber einen türkischen Migrationshintergrund. Das hat schon mich dann zum Nachdenken bewegt. Und irgendwann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was denn mit meinen türkischen Freundinnen und Freunden, die auch noch türkisch aussehen. Da wird es dann spannend. Und mein Diskriminierungserlebnis Nummer eins war tatsächlich, da war ich so 17, saß mit meinem Vater im Auto, also mein Vater fuhr, ich Beifahrer. Wir kommen in eine Polizeikontrolle und der Polizist sagt, gib mir mal deinen Führerschein, deinen Ausweis. Und ich schaue so, weißt du, so, also sozusagen pubertärer, groß werdender, ne, so kurz vorm Abi und so guckst du durch die Beifahrertür raus und sagst so, meinten Sie mich? Und dann guckt er mich an und sagt, nee, Sie meinte ich nicht. Ach so, weil Sie meinen Vater geduzt haben. Und dann wurde ihm das erstmal so bewusst, dann, ja, nee, sie und bla, bla, bla. Das ist also ja auch schon jetzt, ne, sag ich mal, knappe 40 Jahre her. Da habe ich mir aber nie große Gedanken zugemacht und habe auch immer gedacht, ja, mein Gott, ich bin halt Teil von Deutschland und ich bin halt Deutscher und ich bin hier geboren und groß geworden. Ich habe auch auf LinkedIn heute viele Migrationshintergrundskommentare jetzt nach den Wahlen gesehen, sprechen wir vielleicht auch noch gleich drüber, wo du so denkst, so, ja, habt ihr alle recht, aber lasst uns mal nicht damit kokettieren. Also da sind wir alle irgendwie durchgekommen und ich finde das, hat mir da nie große Gedanken gemacht. Und natürlich stand auch früher mal häufiger an so einer Mauer oder an so einer Hauswand Türken raus. Ist ja heute gar kein Thema mehr. Türken spielen ja keine Rolle mehr in der ganzen Debatte um Migration. Aber da stand Türken raus. Und da habe ich so gedacht, ja mein Gott, also halt alles Vollidioten. Und irgendwann kam ich mal an den Punkt zu sagen, ja, aber was macht denn das mit meinem Papa? Der hier nach Deutschland kam, in den 60ern im Bergbau gearbeitet hat, sich hier, wie sagt man so schön, im Ruhrgebiet kaputt malucht hat. Was ist denn da der Impact? Und ja, da habe ich dann einen anderen Blick darauf bekommen.
Hat er über seine Heimat gesprochen?
Mein Papa ganz viel, ja. Ich glaube, für die Menschen damals war das auch immer, ich gehe mal zurück irgendwann und irgendwann will ich wieder in die Heimat. Und wenn ich das heute so als Phänomen betrachte, dann ist es, glaube ich, das Phänomen, dass seine Heimat nicht verraten wollen. Also so ein bisschen so dieses, ne, man ist ja halt Türke, so jetzt in unserem Fall, und das ist meine Heimat und da lasse ich nichts drauf kommen. Und ne, so dieses Jahr und irgendwann muss ich da wieder hin zurück. Und gab es auch lange Diskussionen, ich musste auch viele Jahre meinen Vater überzeugen, dass es gut ist, die deutsche Staatsangehörigkeit zu übernehmen.
Weil das heißt, der Plan war erst, oder was heißt der Plan, ich weiß gar nicht, war es so geregelt, dass man dann zurückgehen sollte?
Naja, also die meisten, die nach Deutschland kamen, die haben sogar, komm, ich arbeite jetzt hier 2-3 Jahre, hier verdiene ich ganz viel Geld im Vergleich zu dem, was du in der Türkei als Bergmann verdient hast und dann gehe ich wieder zurück. So, und dann kann ich mir davon ein kleines Leben aufbauen, das reicht ja dann. So ist ja mal der Ursprungsgedanke. Mhm. Ich glaube nicht, dass mein Vater geplant hat, meine Mutter zu treffen.
Nein, nein.
Und dann mit ihr 4 Kinder zu kriegen. Ne? So. Und ich glaube, dass das ist dann die Realität, die Menschen einholt. Ne? Oder wie John Lennon sagt, life is what happens when you plan something else. Und dann sind sie halt irgendwann hier und dann sind sie Teil dessen. Und ich fand halt immer schwierig, dass die Leute so sehr stark dann sich so ihre Diaspora gebastelt haben, ne, ihre türkische Gemeinde, ihre Teehäuser, ihre türkischen Läden. Ich meine, wenn du heute noch durch die Adalbertstraße in Kreuzberg gehst, also wunderst du dich ja, dass die Straßenschilder überhaupt deutsch sind. Ne? So alles andere ist ja schon so sehr noch, sehr so türkisch, sag ich jetzt mal aus meiner Perspektive. Aber irgendwann war dann klar, naja, hier habe ich mir alles aufgebaut, hier ist meine Familie, hier bin ich jetzt alt geworden, also bleibe ich jetzt hier. Und
das ist natürlich ein spannender Punkt, wie man Integration erfolgreich gestaltet, wie man die Menschen, die sehr unterschiedlich sind, zusammenbringt, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Nationalitäten. Das ist ja ein Thema, was uns bis heute beschäftigt, was jetzt auch ein großer Teil der Wahl war. Ne? Migration, ich glaube sogar mit das wichtigste Thema, was in der Wahl natürlich oder auch im Wahlkampf diskutiert wurde. Wie sind denn so deine Gedanken dazu?
Zum Wahlkampf?
Zur Migration, was man für eine erfolgreiche Migration und Integration vor allen Dingen tun kann. Das ist ja eine große Herausforderung, die wir gesellschaftlich nach wie vor haben, mehr denn je vielleicht.
Ich glaube, weniger reden, mehr machen und mehr Empathie und mehr Mitgefühl haben und aufeinander schauen. Und ich glaube, dass das, was ich vor vielen Jahrzehnten, mein Gott, was ich vor so in meiner Jugend erleben durfte, da waren diese Themen alle gar keine Themen. Ja, also da, ja, natürlich gab es so Themen, aber wir sind das irgendwie umgangen. Also nicht sofort wurde hinter jeder mal unüberlegten Äußerung sofort ein Rassismusverdacht aufgebracht und ein Herabwürdigungsverdacht. Das hat natürlich jetzt auch eine ganz andere Dynamik gewonnen. Gibt ja einen ganz aktuellen Fall noch von gestern oder vorgestern von Friedrich Merz. Er hat ja so viel gesagt in den letzten Tagen, was bemerkenswert
war. Im bayerischen Bierkeller da.
Ja, das war ja der Samstag. Ich glaube, da sollten wir gleich nochmal, wenn wir über Führung sprechen, können wir das auch mal als gutes Beispiel nehmen, wenn es sich dann nochmal ergibt. Aber nein, das Thema Integration, ich glaube, da gehört das Zusammenspiel aller dazu. Und da gehört dazu, dass wir einander so nehmen, wie wir sind. Das klingt jetzt so banal, aber dass wir nicht aus jeder Mücke sofort einen Elefanten machen. Und ich gebe mal ein Beispiel. Das habe ich in den letzten Wochen häufiger mal gebracht. Das Thema Diversity finde ich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und Diversity ist nicht etwas, was Unternehmen für andere tun. Diversity ist eine Investition in etwas sehr Wertvolles, das das Unternehmen noch wertvoller macht und bereichert. Also reicher wahrscheinlich in jeder Hinsicht macht. Und deshalb ist es nicht, wir tun jetzt mal was für die, die Diversity brauchen und Inklusion, sondern es ist ein Invest für die Vielfalt von Organisationen, von Unternehmen und für die Unternehmerlandschaft. Dann glaube ich, der Schwerpunkt von Diversity für mich ist immer der, dass es die Diversity und die Vielfalt von Meinungen und von Gedanken gibt. Und dass wir vielleicht nicht immer ganz so schnell urteilen und vielleicht auch mal eine Meinung im Raum stehen
lassen. Das hat ja was mit Demokratie zu tun.
Das hat was mit Demokratie zu tun. Und ich glaube auch, wenn es Menschen gibt, die etwas sagen, was wir jetzt nicht so toll finden, das nicht sofort in so eine extreme Ecke zu packen. Und auch dieses Thema Gender Diversity. Also, ja, und wir müssen mehr gucken und wir müssen mehr machen. Ich glaube, wir müssen vor allem weniger darüber sprechen. Mein Vater hatte einen Freund, mit dem hat er zusammen im Bergbau gearbeitet. Und der hatte ganz viele Kinder, ich glaube 5 oder 6 irgendwie, die dann zu Hause waren. Man hat sich so oft gegenseitig besucht. Und eine Tochter war aber dann quasi, sozusagen ist in dem Körper einer Frau geboren, hat sich aber als Junge gesehen. So, das war, kann ich dir ganz genau sagen, 1977, 78, da war ich 7, 8, 9 Jahre alt. Ein streng islamisch-gläubiges Familienkonstrukt, aber, ich nenne jetzt keine Namen, diese Person durfte sein, wie sie wollte. Sie hat kein Kopftuch getragen, sie musste nicht so diesem weiblichen Bild von Familie entsprechen, was so eine türkische Gastarbeiterfamilie in den 70ern halt war, darfst du nicht vergessen, auch nochmal 40 Jahre her. Die wurde einfach akzeptiert. Er durfte sein, wie er wollte. Da wurde kein Gerede draus gemacht, gar nichts. Wurde auch mit einem Namen angesprochen, den er gerne haben wollte. Und das haben die Eltern mit großer Liebe, alle drumherum mit großer Liebe. Und es war gar kein Aufwand. Und da musste man nicht sagen, schaut mal, hier ist eine Broschüre und da steht drin, wie du was formulierst. Da ging es halt einfach auch um die gute Absicht. Und nicht zu sagen, wir sagen jetzt nicht mehr, da saß eine blonde Frau im Auto, sondern ein Mensch mit langen Haaren. Blonden Haaren. Da verstehe ich, wenn Leute manchmal eins drüber sind. Und ich verstehe gleichzeitig auch die Sensibilität. Es ist gar keine Gegenrede. Ich will nur sagen, vor vielen Jahren waren das auch schon Themen, die wurden gut gehandelt und gut gemacht. Und vielleicht sollten wir darauf mal gucken und vor allem auch darauf schauen, dass wir Diversity in den Köpfen zulassen. Wenn ich jetzt in den letzten Tagen auf LinkedIn schaue, dann gibt es immer so eine Bubble. Und alle sagen, ja, Gabriel, super, ja, Gabriel, super, ja, Gabriel, super. Ich glaube, bei 1, 2 Themen hast du mal gemerkt, da habe ich so versucht, mal so ein bisschen so, ey, lasst uns mal eine andere Perspektive, ich bin bei euch. Dieses Dell-Beispiel, glaube ich, war das, ne? Wo wir auch mal so geschrieben haben. Back to Office. Genau, so Back to Office. Ja, alles gut, aber so keiner kommt ja zur Arbeit, auch kein Dell-CEO, um einen schlechten Job zu machen. Und vielleicht gucken wir mal eher so, was ist sowohl als auch. Und dann können wir Mutmaßungen anstellen, aber wir sind ganz schnell da drin, uns erstmal Storys zu erzählen. Und da steigern wir uns natürlich dann auch ganz schnell rein. Und ich glaube, das ist für mich ein viel wichtigerer Faktor von Diversity und Integration. Und ich habe kein Problem, wenn jemand zu mir sagt, ja, du siehst ja gar nicht aus wie ein Türke. Ja, wenn ich jetzt so auf meiner Woke-Welle wäre, würde ich sagen, was ist denn für dich ein klassischer Türke? Ne, so, also das ist so ein Thema, ich glaube, das ist wichtig. Und die Leute, die einen Migrationshintergrund haben, wenn wir jetzt mal aus der Ecke kommen, vielleicht müssen wir das auch nicht immer so hochspielen. Ja, ich brauche diese, jetzt unterhalten wir uns hier und du hast mich gefragt, so nach meiner Herkunft und bin ich groß geworden, dann finde ich, kann ich das mal erwähnen. Nur ich muss jetzt nicht sagen, boah, ich habe es geschafft und ich war ein Gastarbeiterkind und ich hatte 5 Geschwister und vielleicht spielen wir das auch mal nicht so hoch. Vielleicht machen wir einfach mal unser Ding und machen unseren Job. Es gibt nämlich auch ganz viele rein deutsche Freundinnen und Freunde, die in großen, kinderreichen Familien groß geworden sind. Und die hatten keine anderen Herausforderungen als Menschen mit türkischem Migrationshintergrund. Ich glaube nicht, dass ich doppelt so gut arbeiten musste, um dann als Leistungsträger akzeptiert zu werden. Das finde ich dann manchmal ein bisschen overdone.
Kann ich nachvollziehen. Arbeiten, das Stichwort nehme ich natürlich gerne. Wie sah dein erster Job aus?
Meinen ersten Job hatte ich genau 4 Monate. Ich wollte nach dem Abitur schnell raus von zu Hause, also was heißt schnell raus von zu Hause, ist gar nicht böse meinen Eltern gegenüber, ne, wie das so ist, man nabelt sich ab, wollte Bankkaufmann werden, wurde aber da nicht angenommen, bin ich ins Reisebüro gegangen, habe aber da auch irgendwie nichts gekriegt und dann bin ich bei so einem Busreiseveranstalter in Dortmund, habe ich dann so einen Ausbildungsplatz zum Reiseverkehrskaufmann bekommen. Und wollte ja lernen. Und dann kam ich da an und alles, was ich machen durfte, die haben so Wochenendreisen nach Paris und Luxemburg und sowas alles gemacht. Und alles, was ich als Azubi im ersten Lehrjahr machen durfte, da gab es so einen großen Elba-Ordner. Da waren dann so Listen drin. Dann rief jemand an und hat gesagt, ja, ich bin der Gabriel und ich möchte gerne mit meiner Freundin am Wochenende nach Paris. Und ich habe mir den Termin so und so ausgesucht, da geht es um 7 Uhr los. Also hat Sabri den Elba-Ordner rausgenommen, Registerkarte aufgemacht, die Namen eingetragen, Preis dahinter eingetragen, Buchungsdatum eingetragen, weitergegeben, Rechnung ging dann irgendwie in die Buchhaltung. Und sowas habe ich dann gemacht. Und wenn irgendjemand krank war, durfte ich den Bus auch immer noch begleiten. Das war einmal lustig und zweimal, weil man in Paris war. Also sozusagen so wie so eine Art Reiseleiter. Aber was anderes durfte ich nicht machen. Da bin ich mal hin, dann möchte ich doch eigentlich aber noch mal was anderes machen, ein bisschen was lernen. Ja, im ersten Lehrjahr ist das immer so. Das habe ich tatsächlich nicht akzeptiert und habe dann gekündigt. Hatte auch noch nichts Neues. Und dann hat eine gute Freundin mir über einen Kontakt auch wieder zum anderen Reisebüro was besorgt, da habe ich dann meine Ausbildung gemacht. Also ich habe als Reiseverkehrskaufmann gelernt und habe mich quasi kurz nach dem Ende meiner Ausbildung, ich habe dann parallel an der FOM studiert, ich war in dem ersten Absolventenjahrgang der FOM, den kennt ihr glaube ich heute, kennen heute mehrere, früher war es noch nicht so ganz bekannt. Und habe dann da BWL studiert nebenbei und habe mich tatsächlich während des Abendstudiums und während meines Jobs selbstständig gemacht und habe mit 3 Seniorinnen-Partnern, war sozusagen der Juniorpartner da drin, ein eigenes Reisebüro gegründet. Und das war so mein erster spannender Job. Und da war ich 24 und da haben wir Deutschlands größten Reisebüro-Direktvertrieb aufgebaut. Das fand ich schon mal ganz spannend.
Das hört sich nach einer richtigen Erfolgsstory an. Gibt es trotzdem was du aus der heutigen Sicht deinem 24-jährigen Ich raten würdest?
Das ist eine sehr gute Frage. Bestimmt. Also da gibt's ganz viel. Was würde ich dem raten? Ach, ich glaube, was zu der Zeit passiert ist, war okay. Du bist halt noch nicht so erfahren an der Stelle. Du hast viel Respekt vor älteren, erfahreneren Menschen. Bist auch manchmal vielleicht zu gutgläubig. Ich würde sagen, pass auf, das wird passieren. Mach nichts anders und wisse, dass das gut ist, wenn du da mal daneben trittst und wenn dann Fehler passieren, weil die gehören einfach dazu und machen dich zu dem, was du 30 Jahre später sein wirst und dazu gehören. Also ich würde jetzt gar nicht empfehlen, mach was anders, sondern akzeptiere das, was kommt und lasse das sein, was kommt. Ich glaube, damit wäre mein 24-jähriges Ich ganz gut gefahren.
Was hat euch denn so erfolgreich gemacht?
Unsere Verrücktheit. ich hatte einen sehr findigen Chef, das war auch mein Ausbilder und Geschäftsführer in der Firma, in der wir alle angestellt waren. Dann hat er was gegründet, hat gesagt, ich nehme euch mit. Wir haben so die eine Hälfte gehörte ihm, die andere wurde dann aufgeteilt, so bei den, ich nenne sie mal alle Juniorpartner, und ich war der Jüngste. Und dann haben wir gesagt, nee, aber nur Reisen verkaufen jetzt hier so PMI 2314 aus dem TUI-Katalog, ist ein bisschen komisch. Lass uns doch mal, wie skalieren wir denn? An alle Jüngeren hier, da gab es noch kein Internet, da gab es noch keine Automatisierung, keine Digitalisierung. Skalieren hieß, wir holen irgendwie Leute zusammen und wir haben dann in Hotels Veranstaltungen gemacht und haben Leute über Anzeigen eingeladen. Früher waren das größtenteils auch Frauen, die dann irgendwann in Mutterschutz gingen oder Kinder bekommen haben und dann nicht mehr im Reisebüro gearbeitet haben und zu Hause waren. Und immer wenn die gefragt wurden, sag mal, Charlotte, wo können wir denn im Sommer mal hinfahren? Ja, La Pineda, Mallorca, Calaratiada. Ah, okay, wo buche ich denn das? Am besten über Jahnreisen, da ist am günstigsten und da kriegst du immer noch irgendwie so einen Tralala-Bonus dazu. Ah ja, okay, danke, du hast super geklappt, danke schön. Und all die haben wir sozusagen angesprochen über unsere Anzeigen und gesagt, kommt zu uns, werdet Vertriebsassistentinnen und Assistenten von uns und bucht eure Reise. Also sagt denen nicht, ihr könnt da und da buchen, dann sage ich, ich kümmere mich drum und dann kriegen sie eine Provision für. Und wir waren in so einem Raum, in einem Hotel in Essen im Handelshof und keiner kam. ein Anzeigen geschaltet, irgendwie ein Raum für sein sollte und keiner kam. Und das war wirklich eine ganz abstruse Geschichte. Dann kam irgendwann einer vom Hotel und sagte, wir haben den Raum falsch ausgeschrieben, da unten stehen so irgendwie 100 Leute, die wollen zu Ihnen. Und dann haben wir die alle wie so Tupper, wie bei Tupperware, haben wir die alle sozusagen als Freiberufler reingeholt, die haben ihre Reisen bei uns gebucht. Ich habe so ein kleines Excel-Tool gebaut. Und dann haben die ihre Reisen gebucht und haben dann ihre Provisionsabrechnungen bekommen. Und damit waren wir bei der TUI, Deutschlands größtes Einzelbüro, nach einem knappen Jahr mit den höchsten Provisionssätzen. Und dann kamen Lufthansa Systems auf uns zu und haben gesagt, macht ihr denn da eigentlich? Wollen wir uns mal angucken. Wir waren Lufthansa City Center. Und dann haben die das sich angeschaut und kamen zu uns und sprachen dann mit unserem damaligen Senior da, Chef, sag ich mal, auch so. Und Wolfgang hat das schon ganz clever gemacht. Und dann sagt ihr, ja, mit welchem System arbeiten Sie denn? Ja, also wir sprechen von 1994. Ja, das zeigt Ihnen hier unser der Herr Ergit. Und dann saß ich da und dann saßen die hinter mir, hinter meinem Rechner. Und sagt, ja, zeigen Sie mal. Und dann habe ich da meine Excel-Datei aufgemacht. Und gesagt, Moment mal, Sie haben über 900 freie Vertriebsassistenten oder 700, keine Ahnung. Und Sie machen das über Excel? Ich sage, ja. Ja, da, wie machen Sie das denn? Das muss doch zusammenstürzen. Ich sage, ja, das passiert auch ganz oft. Ich habe auch ganz oft wieder neu aufgebaut. Aber da habe ich so und da habe ich so. Das machen Sie nicht mit Excel. Ich sage, doch. Ja, aber hat sich dann schon mal... Ja, ich sage, wenn Sie
damals gab es noch keinen Cloud-Space mit automatischen
alles abgelegt über Disketten, ne, Floppy-Disk und so. Und dann haben wir das ausgedruckt und dann haben die ihre Abrechnung bekommen. Ja, und wenn sich mal einer beschwert, ich sage, dann haben wir korrigiert. Aber so viel ist da nicht viel gelaufen, oder? Die haben es halt nicht gemerkt und das klappte dann. Naja, und dann haben wir tatsächlich verkauft, also es war die Firma Travelnet, die gibt es auch heute noch, ging dann so in das ganze Expedia-Gedöns auf und so. Und das war dann für mich der Zeitpunkt zu sagen, nee, ich bin noch zu jung irgendwie, habe dann so ein bisschen da meine Anteile raus. Das war aber jetzt auch nicht viel, aber so für so einen jungen Menschen wie mich, okay, für einen neuen Move und bin dann in die Konzernwelt gegangen. Wollte ja nochmal
schauen. Aber das ist ja ein Schritt, der sich nicht so unbedingt erschließt, wenn man jetzt hier vielleicht zuhört. Denn das hört sich ja an, als ob du richtig Feuer gefangen hast als Unternehmer. Und dann aber zu sagen, nee, jetzt gehe ich in die Konzernwelt, das ist ja ein interessanter Schritt.
Ja, da war ich ja noch nicht so gestaltungsfrei. Das war dann schon dem ich auch vertraut habe, der Mann, der quasi diese Firma dann gegründet hat, uns mit seine sozusagen besten Leute aus seiner Sicht mitgenommen hat.
Okay.
Und da waren wir quasi wie so Juniors, hatten natürlich auch viel gelernt. Aber dann war für mich so der Punkt, so jetzt habe ich studiert und jetzt ich möchte das mal kennenlernen. Ich meine, dass ich heute wieder da bin, wo ich war, nachdem ich ja auch viele Jahre in unterschiedlichen Konzernen gearbeitet habe, zeigt ja, dass diese Energie, die du gerade rausgehört hast, dann tatsächlich doch wieder ihren Weg in die Selbstständigkeit und ins Unternehmertum
findet. Das muss ja auch kein Widerspruch sein. Das wollen wir jetzt ja auch gar nicht unterstellen, dass man in Konzernen nicht auch viel lernt und sich entwickeln kann. Aber ich zumindest erlebe es hier im Podcast oft, dass Leute, die in Konzernen sind oder gewesen sind, dann irgendwann sagen, nee, das war mir irgendwie zu steif, ich musste irgendwie da mal ausbrechen. Aber der Reihe nach, was hast du denn in deiner Konzernzeit gelernt?
Strukturiertes Arbeiten. Geduld, nämlich zu sehen, dass komplexere Strukturen schon sehr viele Herausforderungen auch haben und dass es Vorteile und Nachteile gibt. Also der Vorteil ist sicher, dass wenn mal irgendwas nicht funktioniert oder irgendjemand nicht ganz so performant ist, dass sich sofort den Laden in den Ruin treibt. Das ist natürlich bei einer 5-Mann- und Frau-Bude was anderes als in einem großen Konzern logischerweise.
Der Tanker fährt noch ein bisschen weiter.
Bitte?
Der Tanker fährt
noch ein bisschen weiter, genau. Ich muss mal lachen, ich habe einen guten Freund, der hat damals, ich war ja auch viele Jahre bei Daimler, bei der Financial Services, und der sagt dann, Aktien gekauft und die waren irgendwie, jetzt sind die nur noch bei irgendwie 28 und ich habe die bei 73 nicht verkauft. Was macht ihr denn da? Wie man das so halt abends mit Kumpels dann macht. Ich sage, Kollege, komm mal eine Woche zu uns und du wunderst dich überhaupt, dass am anderen Ende ein Auto rauskommt, das fährt, wenn du dir die Prozesse alle anschaust, ne, so in dem Sinne. Also das sind so Erfahrungen, die dann natürlich mitnimmst. Wenn ich heute zurückblicke, waren ja mehrere Stationen, meine letzte, bevor ich mich dann wieder selbstständig gemacht habe, war ja Daimler und damit die Daimler Financial Services, ein sehr finanzgetriebenes Unternehmen. Ich habe ja immer so ein bisschen den Witz gemacht und gesagt, so, also was die noch besser können als Autos, ist Controlling. Und da durfte ich tatsächlich ganz, ganz viel lernen. Ich habe ja da in der Exportfinanzierung gearbeitet, in der Strategie gearbeitet, viele Räume bekommen und Möglichkeiten, viel von Kolleginnen und Kollegen gelernt, weil da sind schon echte Brains gewesen, in anderen Unternehmen sicherlich auch. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht, dass ich dann ausgerechnet in die Strategie kam, ein paar Wochen bevor Lehman dann an die Wand geknallt ist. Damit hat die sozusagen die Strategiearbeit eine völlig neue Ausrichtung bekommen als das, was ich mir darunter vorgestellt habe unter dem Job. Aber das war auch sehr, sehr spannend. Und ich habe viel von dem mitgenommen, auch dann wieder so in mein unternehmerisches Arbeiten, wo mein damaliger Partner oder meine damaligen Geschäftspartner sagten, ey, du bist aber hier nicht mehr bei Daimler Kollege, ne? Du bist schon immer ein bisschen hier so bodenständiger. Und ich habe das trotzdem versucht, weiter groß zu denken und gesagt, nee, das, was da funktioniert, kann im Kleinen adaptiert, aber auch anders funktionieren und jetzt nicht das verteufeln, was da war. Natürlich gibt es eine Welt dazwischen, aber das war zumindest, was so die kaufmännischen Aspekte und das Thema Risiko und das Thema Finanzierung und Liquidität und sowas betrifft. Ich glaube, da habe ich schon ein sehr großes Portfolio an Wissen mir aneignen dürfen in der Konzernarbeit.
Ja. Es wird ja auch immer öfter darüber gesprochen, dass Unternehmen oder auch Konzerne eigentlich Intrapreneure brauchen, also Mitarbeitende, die sich verantwortlich fühlen, die vielleicht auch mal eine Regel brechen, die sich an, die an der Sache interessiert sind und nicht daran, es genauso zu machen, wie es erwartet wird, sondern die sich halt fragen, was können wir hier tun, damit wir vorankommen.
Das ist ein sehr spannendes Thema, diese Intrapreneurship. Tatsächlich, weil du hörst immer, dass das sich ganz viele Firmen wünschen und das gerne so haben wollen.
Bis es dann soweit ist.
Ich glaube, heutzutage gibt es auch ganz viele, die das machen und die das gut finden. Und Menschen, die ich coache, ich habe ja ein paar Leute, wo ich immer noch Einzelcoachings mache, die ich so über einen längeren Zeitraum begleite, sagen, ja, aber du weißt ja gar nicht. Ich sage, doch, ich weiß, ich war da auch. Also, don't tell me.
Been there.
Ja, so, I've been there. Und wenn sie dann wirklich mal mit der Haltung, mit der guten Absicht und mit all den Dingen starten und da reingehen und in einen wirklich konstruktiven Dialog, dass sie dann damit auch gar nicht so anecken, wie sie denken, sondern das auch ganz gut funktionieren kann. Auf der anderen Seite, when the heat is on, the heat is on. Also wenn es dann mal im Unternehmen nicht so gut läuft, dann verfallen ja die Unternehmen ganz schnell in alte hierarchische Muster, selbst heute noch, also total. Wir sind in 2025 und plötzlich geht alles wieder so streng nach Vorschrift und alles wird unterschrieben und das können wir nicht freigeben, das Training muss vorher durch so ein Vorstandsbüro und wo dann gar keine Freiheiten mehr gelassen werden, wo du eigentlich denkst, Mensch Leute, das habt ihr auch eigentlich gelernt, du kannst nicht alles kontrollieren und ich bin ja ein großer Freund auch, sagen, von den Grundprinzipien, nicht immer von der Umsetzung, aber von den Grundprinzipien von Holacracy und dann hat ja der Brian Robertson den schönen Satz geprägt, Sense and React is better than Predict and Control. Und wir können gar nicht alles kontrollieren, auch wenn wir es meinen, also lassen wir es lieber. Und das ist aber so, wenn es dann richtig heiß wird und in so einen echten Krisenmodus kommt, dann kommen halt wieder die alten Muster zutage. Meine Beobachtung in dem Umfeld, in dem ich mich bewege.
Klar, das ist ja auch anstrengender, Dinge zu probieren und immer in diesem Experimentiermodus zu sein. Es ist einfacher, zu den Alten zurückzukehren, auch wenn man nicht genau weiß, ist ja auch ein Experiment. Aber lass uns doch mal noch mal einen Schritt weitergehen. Du hast eben schon so kurz angeteasert in deiner Story. Du kamst dann aus der Konzernwelt raus und dann immer mehr auch hin zu dem Thema, über das wir gleich auch noch sprechen wollen, nämlich wie man die Dinge regelt.
Also tatsächlich habe ich sehr gerne bei Daimler Financial Services gearbeitet und bin ja als Quereinsteiger quasi da rein und habe mich da wirklich auch wohlgefühlt und wie gesagt auch viel lernen dürfen und viele spannende Menschen kennenlernen dürfen, zu denen ich heute auch noch einen sehr guten Kontakt habe. Ich habe zum Schluss, war noch eine Ebene zwischen, aber habe viel auch direkt für den Europavorstand dann gearbeitet, dem Franz Reiner, dem heutigen CEO der Daimler Mobility Services. Und so, wir hatten ein bisschen einen schwierigen Start, aber das hat sich so, da habe ich halt gemerkt, da mal auch was zu sagen und zu dem zu stehen, was du bist, hilft eigentlich und gleichzeitig aber auch die Offenheit zu haben, mal zu hören, was da auf der anderen Seite zu sagen ist. Und das war eigentlich ganz, ganz toll und ich wäre eigentlich auch gerne noch viel länger geblieben, aber dann hat sich so für mich nicht mehr viel entwickelt und dann gab es einen Job, der nochmal so übergangsweise sein sollte und wo man gesagt hat, naja, da müssen wir mal gucken, wir müssen jetzt mal warten, dann ne, gibt es ja so unterschiedliche Wartepositionen in Konzernen und da hatte ich dann keine Lust mehr zu. Also kann weder der Konzern was tun, noch ich. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, dann will ich was Eigenes. Und dann sind erstmal alle ganz aufgeschreckt gewesen in meinem Umfeld, weil meine Frau war sozusagen gerade schwanger mit unserer Tochter und hat ja schon einen Sohn, der ein gutes Jahr alt war. Und Haben gesagt, du kannst du nicht, du kannst zum zweiten Mal, Vater, bist du wahnsinnig, dann bleib da und du hast einen guten Posten da und das Managementposten und bist halt da jetzt ganz gut etabliert und bleib. Und ich sagte, nee, gerade deswegen nicht. Ich will da was, will was Neues machen, will was Eigenes machen. Und ich hatte schon das Vertrauen von ein paar Menschen im Konzern, aber insgesamt war die Position, war es noch nicht so weit, hätte ich noch länger warten müssen. Und das wollte ich nicht, wollte Verantwortung.
Ja.
Und da habe ich gesagt, wenn dann richtig, dann machst du jetzt auch unternehmerische Verantwortung. Und hast ja schon mal so im kleineren Umfang gemacht. Und das war dann für mich der Punkt, da 2012 rauszugehen, mich ein bisschen zu sortieren. Ganz viel Zeit an der Nordsee verbracht mit der Family, um dann in 2013 was Eigenes zu machen. Ich bin dann eingestiegen in eine Beratung bei einem Partner mit rein und dann wurden wir angesprochen, wir waren die erste Holacracy-Beratung in Deutschland, würden wir mal jetzt so behaupten.
Musst du natürlich auch nochmal erklären, was das ist.
Ja, genau. Also Holacracy ist ja quasi, ja, Verzeihung, stimmt, mit so einer Selbstverständlichkeit hier. Also ich bin dann in diese Beratung für Organisationsentwicklung, SIP Partners in Bonn, auch eine tolle Firma und bin da als Gesellschafter und Geschäftsführer mit eingestiegen und zu dem Zeitpunkt war gerade Kontakt zu Brian Robertson, der dann mit halt Holacracy einführen würde. Holacracy, jetzt auch wieder für Mathilda und Frieda erklärt, ist ein Betriebssystem für Organisation. Und der Brian war ja Software-Developer und hat gesagt, wie muss denn so eine Firma gebaut sein, auch für die Menschen mit Prozessen, damit die gut funktioniert und menschenzentriert da ist und so bestimmte Regeln aufstellt, dass gar nicht so diese persönlichen Elemente auftreten können. Und gleichzeitig eine dynamische Arbeitsweise, keine festgeschriebenen Stellenbeschreibungen, sondern eher dieses Denken in Rollen, was ja viele auch aus dem Agilen kennen. Und das hat Brian ganz gut, glaube ich, aufgesetzt mit Holacracy und hat gesagt, so hier geht es um Rollenverständnis und eine Rolle kann auch sehr schnell immer wieder geändert und weiterentwickelt und adaptiert werden. Und das Wichtige ist, dass eine Organisation so aufgebaut wird, liebe Mathilda und liebe Frieda, dass jederzeit, wenn irgendetwas aufkommt, was eine Spannung erzeugt, also ein bisschen Ärger in jemandem oder Unwohlsein, dass das sofort angesprochen werden kann. Und dafür gibt es verschiedene Meetingräume, sei es taktische Meetings oder strategische Meetings oder Organisationsmeetings, um es mal auf einen kurzen Nenner zu bringen. So, und das war natürlich eine agile und dynamische Arbeitsweise.
Das heißt, ihr habt Unternehmen auch dahin begleitet?
Wir haben die begleitet dahin. Ich kann mich daran erinnern, ich habe...
Es gab ja mal so einen kleinen Hype.
Ja, es gab einen Hype, ja. Ich fand aber auch immer, dass es Grenzen gab von Holacracy. Will ich jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen. Ich finde, dass Brian eine wahnsinnige Bewegung da gestartet hat, aber es hat halt seine Grenzen gefunden. Und es hat auch bis heute kein wirklich großes Unternehmen, auch nicht Zappos, geschafft zu sagen, hier, das ist jetzt die eierlegende Wollmilchsau. Ich bin ja eher dafür, bauen Sie Menscracy oder ein Daimlercracy oder ein SAPcracy. Also dass in der Organisation auch immer die eigene DNA, die eigene Kultur mit reinbringt. Ich glaube aber auch da hat Brian viel weiterentwickelt. Und das ist eigentlich so ein ganz gutes Thema. So, und jetzt aber, wie kam ich zu GTD?
Aber nochmal ganz kurz, ja, das interessiert mich nochmal an der Stelle. Ich hatte ein, zwei Gäste und Gästinnen im Podcast, ist aber echt schon eine Weile her, die berichtet haben, wie sie holokratisch arbeiten in ihrem Unternehmen. Jetzt ist echt schon lange, habe ich schon lange nichts mehr gehört. Gibt es noch Cases, die du kennst aktuell von Unternehmen, die holokratisch zusammenarbeiten? Oder sind es eher die Teams, die das dann so...
Naja, es sind Teams, sagen wir mal so, holokratische Prinzipien.
Mhm.
Also wenn wir jetzt mal ein ganz kleines Unternehmen nehmen, dann ist es Next Action. Wir arbeiten mit Tactical Meetings, wir arbeiten mit Governance Meetings. Wir nutzen auch von Holacracy One, also Brians Firma, die Software GlassFrog, um unsere Organisation dort abzubilden, Policies abzubilden, Rollenbeschreibungen abzubilden und die regelmäßig abzudaten. Und es gibt tatsächlich zahlreiche Unternehmen, die nach den Prinzipien arbeiten. Ich habe zum Beispiel lange begleiten dürfen, eine Tochterfirma der Avato Systems. Und da habe ich dann diese Meetingformate reingebracht in die Rollenbeschreibung. Ich habe mit dem Geschäftsführer, mit dem Ralf Schirmann ganz eng zusammengearbeitet. Und irgendwann kam der zu mir und sagte, sag mal, ich weiß gar nicht, ob wir schon geduzt haben. Sag mal, Erik, Sie haben doch hier so mit uns so taktische Meetings und so gemacht und so. Sie haben mir gar nicht erzählt, dass das Holacracy ist. und zwar schon aber 2 Jahre zusammengearbeitet. Ich habe da jetzt ein Buch gelesen, das ist ja Holacracy, haben Sie ja gar nicht gesagt.
Trojanische Pferd.
Da habe ich gesagt, naja, also jetzt sagen wir ja schon mal, wenn ich Ihnen gesagt hätte, ich habe da sowas aus den USA von so einem agilen Softwareentwickler, Holacracy müssen wir unbedingt mal hier mit Ihnen machen, in dem Prinzip ist ganz cool. Ja, hätte ich nicht mitgemacht. Ich sage, sehen Sie dann doch lieber so rum und jetzt haben wir es. Also da, so von den Prinzipien her machen das bestimmt viele Unternehmen, auch viele von denen, die wir beraten und begleitet haben. Aber jetzt gehen wir mal weg von Holacracy, machen es mal größer, dynamisch und agil. Natürlich arbeiten viele heute mit Rollenbeschreibungen.
Ja, das schon, ja.
Viel mehr als mit jetzt einer starren Stellenbeschreibung, was ja auch viel mehr der Realität entspricht. Und es gibt unterschiedliche Meetingräume. Und wir machen nicht einen Tag Meeting und machen hintereinander weg taktisches, strategisches und aufbauorganisatorisches, sondern wir wissen schon, unsere Köpfe brauchen da jeweils den Space und deshalb machen wir entsprechende Meetings dazu. Also insofern glaube ich schon, dass das eine Bewegung ist, die sich auch in vielen Organisationen durchgesetzt hat. Ich habe sogar mal mit einer Firma gearbeitet und gesagt, das kriegen wir compliance-technisch hier nicht hin, wir machen Rollen und gleichzeitig haben wir darüber aber unser klassisches hierarchisches Modell, aber unser Arbeitsmodell ist ein anderes. Fand ich auch ganz spannend, aber insofern ist es natürlich immer schwierig, wenn so zwei sehr diametrale auch Philosophien aufeinandertreffen.
Und was ist mit der Soziokratie? Also ich habe mal gehört, dass viel von dem, was Brian Robinson entwickelt hat, darauf basieren soll.
Ja klar, also in der Holacratie ist ja auch vieles daraus abgeleitet, aus meiner Sicht und Perspektive. Mir geht es ja auch nie darum, wer hat das Copyright, sondern wie entwickeln sich Dinge weiter. In der Soziokratie spielt natürlich so das, aus meiner Sicht und meiner Erfahrung, das Menschliche nochmal eine andere Rolle. Was ja beide gemein haben, ist also die Demokratisierung der Arbeitswelt. Ja. So, das ist ja ein Stück weit da. Und ich finde es schwierig, ich bin kein Freund von Hierarchien, aber von Rängen. Und es gibt Rangordnungen, die wird es auch weiterhin geben in Organisationen. Also dass wir jetzt hier
Wie das begründet ist.
Und Augenhöhe heißt ja nicht, dass es keine Ränge gibt. Ja, oder nennt es auch Hierarchien, jeder wie er mag. Aber wenn ich zum Beispiel bei mir im Team jemanden habe, der unter 30 ist und sie ist nun mal die absolute Social-Media-Expertin, dann ist die Rang 1 und ich als Gründer und Geschäftsführer bin nicht Rang 1 bei dem Thema.
Ja.
So, bei einem anderen Thema bin vielleicht ich Rang 1, aber nicht, weil ich Geschäftsführer bin, sondern weil ich von einem Thema vielleicht Kenntnis und Erfahrung habe, die andere in dem Laden nicht haben. Und das gilt für Marketing, so für meine Marketing-Kollegin, die das Marketing hier verantwortet bei uns, sie ist halt Rang 1 im Marketing. Das kann gar nicht ich sein. Ja, so, und das ist für mich das, wenn ich von Rängen spreche. Da sind wir auch ganz schnell so im Reverse Mentorship oder im Reverse Leadership. Ich habe vor 2 Wochen, habe ich noch nicht alle, aber einige schon gefragt, ey, sag mal jetzt so hier Q1, wenn du jetzt an meiner Stelle wärst, so, was würdest du mir empfehlen, worauf soll ich jetzt mal dieses Quartal achten? Ich mache gerade ein paar Dinge anders, als ich sie gemacht hätte, wenn ich nicht gefragt hätte. Und ich glaube, darum geht es, dass wir das auch von der Haltung her akzeptieren und anerkennen, dass es halt eine Intelligenz gibt in der Organisation, die wir nutzen sollten.
Ja, finde ich einen sehr guten Ansatz.
So, und das wäre für mich die Zusammenfassung. Und ja, ob das dann holakratisch oder soziokratisch ist, I don't care.
Ich glaube, das war ja auch das Problem von New Work, dass auch Beratungen manchmal gesagt haben, so, wir würden jetzt New Work gerne bei euch einführen und dann gingen auf der anderen Seite viele Hände hoch, so nach dem Motto, was ist das denn? Aber man kann ja auch erstmal darüber sprechen, wie wollen wir hier zusammenarbeiten? Man kann es ja einfach mal ohne die Begrifflichkeiten, das ist auch etwas, was ich gelernt habe eigentlich, dass man mehr über die Sache spricht als über Keywords und Buzzwords.
Das habe ich sehr geschätzt, als wir beide uns kennengelernt haben am Telefon. Da hast du ja gesagt, naja, New Work, also ich wusste ja natürlich, dass hier New Work Chat ist. Da reden wir natürlich auch über New Work und ich bin so, für mich ist das etwas inflationär eingesetzt an vielen Stellen. Und ich bin wieder dabei, mir ist egal, wie es heißt. Und wenn wir uns, es gibt viel geeignetere Gesprächspartner als mich zum Thema New Work.
Kommt drauf an, was wir meinen.
Ja, natürlich. Und gleichzeitig, wenn wir von der Urquelle des New Works ausgehen, dann denken wir natürlich über Friedrich Bergmann nach und sozusagen, worum es ihm ging, nämlich um bessere Arbeitsbedingungen für Menschen, die in sehr, also außerhalb der LinkedIn-Blase in ganz anderen prekären Arbeitsumfeldern gearbeitet haben. Und trotzdem finde ich es gut, wenn wir davon Dinge übertragen können. Ich finde nur, mir ist gerade ein bisschen, auch auf die Gefallen, dass ich jetzt ein bisschen anecke, aber mir ist das gerade ein bisschen zu viel New Work und hier wieder und da wieder. Wir sitzen hier bei LinkedIn und als und ich mache jetzt hier meine zweite Elternzeit, weil mir ist wichtig, mein Kind wachsen, groß aufwachsen zu sehen und bla bla. Finde ich alles super, finde ich alles wichtig. Don't get me wrong. Mir ist wichtig, der Mann, der hier bei der BSR und die Frau, die jeden Morgen hier den Müll wegbringen und hier mit der Zange auf der Straße, was haben die für Arbeitsbedingungen? Was bekommen die Busfahrerinnen und Busfahrer bei der BVG hier in Berlin oder von mir aus auch bei den Hamburger Verkehrsbetrieben? Wie kriegen die so viel Geld für die Arbeit, dass sie sich auch ihre Miete leisten können? Da wäre ich jetzt erstmal und nicht darüber, ob ich jetzt noch eine zweite oder dritte Elternzeit mache oder ich ganz gerne sage, ich habe gerne einen freien Freitag. Das ist elitär, das ist auch okay. Aber weißt du, so, ich finde, wir müssen immer gucken, dass wir so eine gute Balance da drin dabei behalten.
Ja, und das haben schon in der Vergangenheit oft die über den Begriff gesprochen, denen es schon ganz gut ging. Ne? Die haben sich dann nochmal weiße Sneakers geholt und nochmal irgendwas ausprobiert, aber weniger über soziale Gerechtigkeit und über Gesellschaft gesprochen.
Und da kommen wir ja auch stärker hin und das ist ja auch gut so. Also es ist jetzt geht gar nicht um entweder oder, sondern um sowohl als auch und immer auch zu schauen, wo bringen wir das in eine vernünftige, angemessene Größenordnung. Und weißt du, ich schaue mal auf Covid zurück, das ist ja jetzt 5 Jahre her. Und da gab es dann CEOs, die sagten, ja, und wir sind dafür da, für uns ist wichtig, unsere Leute dürfen jetzt auch von zu Hause aus arbeiten. Und dann wurde ein Kamerateam aufgebaut bei dem CEO in seinem 80 Quadratmeter Büro in seiner Stadtvilla, während wir mit der Firma, mit der wir gearbeitet haben, von diesem CEO mit Leuten gesprochen haben, die sich auf der Toilette eingeschlossen haben, damit sie mal kurz Ruhe haben, um mit uns oder mit den Leuten, mit denen sie hier bei mir zusammengearbeitet haben, mal einen Termin machen zu können. Also es ist auch viel shiny happy und ich glaube, da dürfen wir sehr gut aufpassen. Da freue ich mich, dass diese Bewegung auch in die Richtung geht. Ich bin ja eher ein Freund von, ich will jetzt keinen, also weiß ich gar nicht, ob es den Begriff schon gibt, aber ich bin eher für Good Work. Ne, und was ist Good Work oder New Work, wie immer du es nennst, ja, wie schaffen wir es, eine coole Arbeitswelt zu schaffen?
Absolut.
Die auch performant ist.
Liebe Grüße an der Stelle an meine Podcast-Freundin Julia Jankowski, die macht ja den Good Work Podcast, weil die auch genau das sagt, was du gerade gesagt hast.
Mhm. Ach, ihr wart in so einer Live-Session letztens, ja, ne, bei LinkedIn.
Genau, wir unterhalten uns auch gerne über diese Themen mal fernab, ja, cool. Fernab von diesen
Buzzwords. Ja, einmal habe ich zugehört, ja.
David Allen.
Ja.
Wer ist das?
Ein wahnsinnig cooler Typ.
Wie kamt ihr zusammen?
David hat immer wieder Partner gesucht in Deutschland, die Getting Things Done vertreten. Und hat aber irgendwie nur so nie die richtigen gefunden. Und dann hat er natürlich auch Kontakt zu Brian Robertson gehabt. Und Brian hat ja Holacracy, du hast gesagt, vieles ist aus dem Soziokratischen entnommen und gleichzeitig ist auch vieles aus Getting Things Done entnommen. Und wenn Teams sagen, ja, wir wollen so ein bisschen nach Getting Things Done arbeiten, dann wäre eigentlich ganz cool, wenn sie sich mal Holacracy anschauen und die Prinzipien. Und der Brian hat ja mal in einem, ich glaube im Wired Magazin, im Interview wurde er mal gefragt, würdest du lieber in einer Organisation arbeiten mit Holacracy ohne GTD oder mit GTD ohne Holacracy? Und da hat der Erfinder von Holacracy, sei es mal ganz erlaubt gesagt, nein, lieber in einer Organisation mit GTD und ohne Holacracy. Das sagt ja schon sehr viel aus. Und naja, dadurch, dass wir das ja auch schon gemacht haben, kam dann der Kontakt zu David Allen zustande. Er hatte auch noch zwei englische und amerikanische Partner, die in UK das Business schon hatten, beide sehr gut Deutsch sprechen und hier schon mal Kunden abgehandelt haben. Und mein damaliger Geschäftspartner hier in der Beratung, der Detlef und ich, haben dann Todd und Ed kennengelernt. Und dann haben wir von David die Lizenz bekommen, haben Next Action gegründet vor 12 Jahren und haben angefangen, Getting Things dann zu machen. Und
kanntest du es vorher schon?
Ja, ich kannte das von einem Kollegen von Daimler, der war immer so super organisiert. Und dann habe ich gesagt, was machst du denn? Ja, Getting Things Done. Da war ich noch bei Daimler. Er sagt, aha, ja, das ist so ein Buch. Ja, ich sage, nee, ist okay, brauchst du mir nicht zu erklären, ist schon okay. So. Und dann habe ich das irgendwie so, fand das aber cool, wie er das gemacht hat. Habe es aber bis dahin nie gelesen, nie, nicht wirklich wahrgenommen. So. Und dann haben wir natürlich mal so ein Training gemacht, weil wir gucken wollten, machen wir das als Business oder nicht. Fand ich total super und habe gedacht, alles klar, wir waren ja so eine Vierer-Kombo, die das gegründet hat. Und haben wir in Berlin gegründet, war dann halt ein Startup, ja, und Sabri, wir machen hier in UK weiter, Detlef schwerpunktmäßig die Beratung, ich schwerpunktmäßig dann Next Action und dann bauen wir das mal auf und ich so, ja klar, machst du den Geschäftsführer, baust ein Businessmodell auf, baust den Laden hier irgendwie auf, da haben wir aber keine Trainerinnen und Trainer gefunden, was dann dazu führte, dass meine beiden Partner waren ja schon GTD-Trainer zertifiziert, ich habe das dann auch gemacht. Weil ich dachte, ey, das ist so eine coole Sache und über die Trainerzertifizierung lernst du ja nochmal mehr. Und da wir halt auch nicht so viele Trainerinnen und Trainer hatten, habe ich, glaube ich, keine Ahnung, Dutzende von Trainings, also bis das Geschäft anlief, das hat ja auch erstmal gedauert, Dutzende von Trainings selber gegeben und war dann auch nur unterwegs, weil vieles war ja damals noch Präsenz. Und ja, so sind wir dann dazu gekommen und haben uns auch in die Herzen verschiedener Unternehmen gespielt. Ob das jetzt bei der Bahn ist, ob das bei Audi ist oder bei Siemens. Ganz, ganz viele Jahre sind wir schon, machen wir diese Trainings bei Siemens und bei Lufthansa. Und das sind Trainings, die life-changing sind. Die Leute sagen, ey, Wahnsinn, ich habe so viel gemacht und schon so viel gesehen. Aber Getting Things Done war halt nochmal oder ist nochmal für mich ein Game-Changer. Weil es halt nicht nur darum geht, eine coole Liste zu machen, sondern darum geht, sich Gedanken darüber zu machen, was ist wirklich wichtig und was ist es nicht. Und dass ich alles aus dem Kopf bekomme und alles da aufschreibe und da notiere, wo es hingehört. Nämlich so irgendwohin sauber dokumentiert und nicht im Kopf, damit da keine offenen Schleifen entstehen. Das hilft den Leuten einfach wahnsinnig dabei. Und immer dann, wenn es eng wird, dann sage ich, macht ihr das wie ein Reset und setzt euch mal hin und schreibt mal alles auf, was euch so im Kopf rumschwirrt. Ja, und so, also das ist der erste Podcast genauer zu GTD, den ich seit es ChatGPT gibt, machen wir sagen, und dann schmeißt ihr das ganze Zeug mal rein und promptet und sagt so, pass mal auf, das ist hier gerade meine Aufgabenwelt, sortier mir das doch mal so ein bisschen. Und dann musst du vielleicht noch mal ein bisschen in den Language-Modus gehen und dich mit der Maschine unterhalten oder noch besser bei uns ein Coaching buchen. Und dann aber das du für dich sortieren und da reinzugehen, die Sachen immer wieder aufzuschreiben. Und wenn mich einer fragt, so was ist eigentlich der Kern von GTD, dann ist es die Fähigkeit, das System, das du hast, dein persönliches so aufzubauen, dass du jederzeit in der Lage bist, sauber zu reflektieren. Also, ja, weniger machen, mehr nachdenken und dann das, was du machst, ich hätte fast mit Wumms gesagt, aber der Begriff ist ja semantisch verschmutzt seit einiger Zeit politisch, aber dann wirklich mit großer Werbe und mit großer Klarheit die Dinge zu machen. Also Reflexion, Reflexion, Reflexion. Weil wenn du nämlich reflektierst, bist du auch in der Lage, ein klares und deutliches Nein auszusprechen. Und das ist das Problem, das wir heute ganz oft haben, dass die Leute nicht Nein sagen. Und wenn ich nicht Nein sage, sage ich Ja. Und wenn ich Ja sage zu Dingen, die mir zu viel sind, dann sorge ich ganz schnell für, wir nennen das bei GTD, Mismanaged Input. Es gibt nicht zu viel Input, es gibt nur falsch gemanagten Input. Das ist so unsere Philosophie dahinter.
Du triffst ja den David jetzt auch demnächst wieder.
Ja, in 3 Tagen
sind wir
in Amsterdam zum Dinner, sehr gerne.
Wie und wann hat denn David sich diese Methode ausgedacht?
Er wäre ja fast schon wert, David mal einzuladen. David hat damit angefangen zu sagen, hey, was machen eigentlich Menschen, die produktiv sind? Oder was machen Menschen besonders gut, wenn sie produktiv sind? Und das hat er über 30 Jahre beobachtet. Tatsächlich hat er über viele, viele Jahre beobachtet und sich angeschaut und gesagt, was ist, wenn Menschen am produktivsten sind? Was machen die dann? Dann sind sie fokussiert. Was macht ein fokussierter Mensch? Naja, der kann sich halt auf eine Sache konzentrieren und schaltet alle Nebengeräusche aus. Im Grunde genommen ist GTD wie so ein Noise-Canceling-Kopfhörer. Schön. Ja, den setzt du auf, alle Geräusche drumherum sind weg und dann konzentrierst du dich auf diese eine Sache. Ja.
Fokus.
Fokus, genau. Ja, how to find Fokus. Darum oder wie finden wir Fokus? Und glaubt, darum geht es an der Stelle. Und was ist mit Ablenkungen? Was sind die Ablenkungen? Und warum prokrastinieren wir eigentlich? Also was führt zu dieser viel gescholtenen Aufschieberitis? Was machen wir damit eigentlich? Und wie werden wir der Herr oder Frau? Und das ist, glaube ich, das Thema, dass wir zu viel im Kopf haben, die Sachen nicht sortieren und nicht auch alles dokumentieren und aufschreiben. Und David, das ist wirklich spannend, wenn du mit dem zusammen bist. Er hat immer noch so einen kleinen Jotter, hier so ein kleines Heftchen, immer in seinem Hemd oder in seiner Hosentasche Papier. Mit so einem ganz kleinen Stift klappt er auf, schreibt sich einen Gedanken auf ein Blatt und packt den dann weg. Noch keine Aufgabe oder gar nichts, also so machen wir es ja auch. Und später sortieren wir das dann, sagen wir mal, warum habe ich das aufgeschrieben? Was ist das eigentlich? Was will ich damit machen? Erfordert das eine Aktion?
Das habe ich jeden Tag, weil ich schreibe mir immer irgendwas aus irgendwelchen Calls auf und weiß aber dann oft nicht mehr, was das für einen Zusammenhang hatte.
Ja, genau, das sollst du natürlich so aufschreiben, noch nicht die ganze Aufgabe, das sollst du natürlich so aufschreiben, dass du dann hinterher noch weißt, zumindest worum es ging, damit du den Gedanken wieder aufnehmen kannst. Und das ist ja das, was ich auch sage. Wenn mich früher einer gefragt hat, was GTD, dann habe ich immer gesagt, sammeln, verarbeiten, organisieren, durchsehen, erledigen. Also dieser 5-Phasen-Workflow. Mhm. Heute sage ich, reflektieren, reflektieren, reflektieren. Du machst einen Tag über was, da hast du dann diesen Workflow von Getting Things Done. Und jeden Abend, die Leute sagen immer, wie sieht denn so ein Tag bei GTD aus? Dann sage ich immer, der fängt an mit dem Ende des vorherigen Tages, indem du dich abends nochmal am Ende deiner Arbeitszeit, ob du jetzt im Work from Home oder im Office oder wo auch immer bist, dir 15 bis 30 Minuten nimmst und sagst, was war heute? was ist mit den Dingen, die ich mir heute aufgeschrieben habe, dann sind die ja noch relativ nah dran und dann sortiere ich mir die in mein Aufgabensystem rein. Und die Gefahr, die besteht, ist, dass man die Zettel alle nimmt, packt die in seine Kladde oder hat sein Büchlein und schaut erst wieder nach ein paar Tagen drauf. Und je länger das her ist, die Lag-Time, je größer die Lag-Time ist, desto schwieriger wird es natürlich dann daran zu erinnern, warum du das aufgeschrieben hast, was du vor 3 Tagen aufgeschrieben hast. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Quelle deines Themas gerade war, was du gesagt hast, aber das ist so ein Gedanke. Also ich finde diese Reflexion wahnsinnig gut und dann gibt es ja diesen Wochenrückblick, also einmal in der Woche, egal welcher Tag, mal so 45 bis 90 Minuten zu nehmen und zu sagen, ich mache jetzt so einen Wochenrückblick, so ein Weekly Review und guck mal, was steht im Kalender, was sind meine Aufgaben, was sortiere ich mir, wofür bin ich dankbar, was war gut diese Woche, was mache ich nächste Woche. Und dann sagen die Leute immer, ich habe keine Zeit. Und dann sage ich immer, also je weniger Zeit du hast, desto länger sollte dein Weekly Review sein, weil der führt zu Klarheit und Ordnung.
An der Stelle muss ich auch nochmal an das denken, was der Frederik Pferd erzählt hat. Der war der Innovationschef von Google, kommt aus Ravensburg und lebt seit vielen Jahren schon drüben. Und der war im Podcast bei mir und meinte, was wir auch brauchen, sind Ruhephasen, die wir uns eigentlich auch gar nicht mehr gönnen, weil wir, und das ist gerade, was du so ein bisschen sagst, immer gehetzt sind. Ne? Mhm. Die ganze Zeit strömt was auf uns ein. Und ich versuche es zum Beispiel, wenn ich jetzt mal draußen unterwegs bin, mal mit dem Hund oder was auch immer, mal keinen Podcast hören, mal nicht Musik hören, mal nicht die Zeit, die tote Zeit killen. Das war, was ich früher versucht habe. Und heute sage ich eher, ich gebe mir selbst mal Ruhe. Mhm. Und das hat dann vielleicht noch gar nicht sofort im ersten Moment mit Reflexion zu tun, aber ist vielleicht der Boden dafür, dass ich dann überhaupt in diesen Reflexionsmodus komme, weil ich kann auch, also ich persönlich zumindest, schwer umschalten aus, ich bin jetzt sehr, sehr busy und jetzt reflektiere ich mit einmal. Ich brauche irgendwie so ein bisschen dieses, ich muss erstmal dahin kommen. Aber auf jeden Fall, dann muss es sein. Und mir hilft zum Beispiel Papier auch sehr. Ich schreibe mir sehr viel auf Papier auf. Ich habe früher viel mit Evernote gearbeitet. Aber ich merke, wenn ich es aufschreibe, es dauert länger und dabei verarbeite ich es nochmal anders.
Ja. Ist ja dein Podcast und du bist der Host. Aber eine Frage möchte ich auch stellen.
Na klar.
Was ist denn dein produktivster Moment?
Der Morgen ist es bei mir. Ich bin ja, seit ich Vater bin, überhaupt erst Morgenmensch, also vorher nie. Und ich stehe jetzt freiwillig auch am Wochenende um 5 oder um 6 auf. Aber nicht, weil ich jetzt im 5 a.m. Club sein muss, sondern weil ich einfach diese Ruhe genieße und da auch produktiv sein kann für Dinge, die ich gerne machen möchte. Mhm. Und bei dir?
Bei mir tatsächlich der produktivste Moment ist bei mir auch der Morgen, nicht 5 Uhr.
Ist bei mir auch nicht jeden Tag.
Aber ich habe tatsächlich eine Morgenroutine. Ich versuche jeden Morgen oder trinke fast jeden Morgen meinen Morgen-Espresso hier in meinem Café Einstein hier an der Ecke am Kudamm. Lese Zeitung. Also das ist wirklich das, was ich mache. Ich lese jeden Morgen irgendwie 15, 30 Minuten Handelsblatt. Und dann gehe ich durch die Harvard Business Review Artikel. Da bin ich ein großer Fan von. Das sind also die beiden Abos, die ich wirklich sehr schätze. Und mache dann tatsächlich meine Mails, also am Vorabend habe ich auch schon mal gemacht, mache dann meine Mails, gehe aber dann auch erst zum ersten Mal in meine Mails, mache vielleicht aber auch mein Telefonat mit Freunden oder rufe bei meiner Mutter im Ruhrgebiet an und gehe dann erst ins Büro. Und manchmal versacke ich da auch und fange da schon an zu arbeiten und mache irgendwie Dinge, weil ich brauche halt so das Büro eigentlich so gar nicht. Ich brauche halt mein Mac und dann ist Ruhe im Karton. Das ist für mich sehr produktiv und Nichtstun ist tatsächlich auch für mich sehr produktiv. Also ich mache tatsächlich abends gar nichts. Ich habe mir ja zum 50. Geburtstag vor 5 Jahren habe ich mir den Free Mindspace Friday geschenkt. Das habe ich mit Mitte 40 irgendwie gesagt, so wenn ich 50 werde, will ich nur noch 4 Tage in der Woche arbeiten. Im Sinne von nicht, dass ich am Freitag nicht was für die Company mache oder für die Firma oder für strategisch. Aber da möchte ich die Freiheit haben zu überlegen, heute ist schönes Wetter, ich fahre Fahrrad oder ich sitze einfach nur und lese ein Buch. Oder ich habe Lust irgendwie an ein Businessmodell oder an irgendein Thema von uns zu arbeiten. Und dann kam Covid, dann war erstmal nichts mit diesem freien Freitag. Aber das versuche ich mir tatsächlich aufrecht zu erhalten. Und da sortiere ich meine Gedanken ganz oft und ganz viel. Und das hilft mir.
Wir sind in diesem Podcast gestartet mit der aktuellen Situation. Gestern gab es die Wahl, die Bundestagswahl. Was hat das mit deiner Arbeit zu tun?
Ich habe gemerkt, in den letzten Wochen des Wahlkampfs und so wie auch Menschen in Organisationen über politische Themen sprechen und auch im Freundes- und Bekanntenkreis und natürlich auch die großen Politikerinnen und Politiker, dass das ganz, dass wie wertvoll das ist, dass wir jetzt seit 2 Jahren auch im Grunde mit Crucial Learning und den Crucial Conversations Skills arbeiten. Also Crucial Conversations for Mastering Dialogue, da geht es ja um Dialogkultur. Und wie führe ich schwierige Gespräche, wie führe ich entscheidende Gespräche? Und das ist aus meiner Sicht ein Skill, das immer wichtiger wird. Also da kannst du noch so gut Getting Things Done machen, wenn du keine Impulskontrolle hast und nicht die Sicherheit hast, dich in deinem Team und in deinem Umfeld frei und sicher zu bewegen und auch nicht Techniken gelernt hast oder eine Haltung und eine Kultur entwickelt hast, dass das dann im Grunde genommen nicht funktionieren kann. Und ich könnte aus dem Wahlkampf der letzten Wochen und den Statements, die so in den Medien fielen, da könnte ich aus allem einen Showcase machen oder einen Use Case machen, wie Dinge dann auch anders funktionieren können. Also das Thema Dialogkultur und wie vermeiden wir eine Verrohung der Sprache und des Umgangs miteinander? Weil plötzlich ist es ja en vogue, auch mal über die Kettensäge zu sprechen. Und es ist en vogue, Menschen zu jagen. Und es ist en vogue, jetzt mal diesen ganzen Bürokratie-Irrsinn zu zerschlagen. Und das wird ja auch mal Zeit, dass da mal jemand auf den Tisch schaut. Das finde ich gerade ganz, ganz schwierig. Und ich hoffe, dass wir da, das machen wir schon in einigen Unternehmen, war jetzt noch nicht ganz so lang und noch nicht so ganz so etabliert wie mit Getting Things Done. Ich hoffe, dass wir da einen Beitrag leisten können in Unternehmen und ihnen helfen können, schwierige Gesprächssituationen zu meistern. Und schwierige Gesprächssituation ist ja jetzt nicht, oh, wir führen gerade eine Einkaufsverhandlung zwischen einem großen Zulieferer und uns, sondern oder zwischen politischen Führerinnen und Führern. Ein entscheidendes und schwieriges Gespräch ist auch, wenn wir beide gerade ein Projektthema haben, wenn wir beide gerade unterschiedlicher Meinung sind, wenn es so Kleinigkeiten sind und dass wir da auch wirklich drauf schauen, dass wir zwar um den Inhalt herum uns streiten, aber vielleicht geht es gar nicht um den Inhalt, vielleicht geht es um Vertrauen und damit um unsere Beziehung und dann führen wir das falsche Gespräch.
Das erleben wir im Privaten den ganzen Tag.
Ja, und das Wahnwitzige, Gabriel, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist so, je wichtiger die Personen uns sind im privaten Umfeld, Partnerin, Partner, Kolleginnen, Kollegen, je wichtiger die uns sind, desto schlechter sind wir auch darin, diese Gespräche zu führen. Vielleicht, weil wir uns besonders sicher fühlen oder uns besonders emotional angetriggert fühlen und dann einfach nicht so diese saubere Distanz zu dem Thema haben. Und ich finde, ein Hauptproblem ist, dass Menschen es immer weniger gelingt, Fakten von ihren Geschichten zu trennen. Ob du jetzt auf LinkedIn guckst oder ob du im Dialog guckst oder in einer, das passiert halt ganz oft. Und dann weiß ich nicht, komme ich halt 3-mal zu spät zu einem Meeting zu dir und du sagst, weißt du was, du hast keinen Respekt vor mir. Ja, aber ich habe keinen Respekt vor mir, ist ja kein Fakt, ist eine Story.
Naja.
Du kannst sagen, pass auf, du bist die letzten 3 Male zu spät zum Meeting gekommen. Das führt natürlich bei mir dazu, dass ich mich frage, ob du die Zeit mit mir und mich auch respektierst. Dann verstehe ich es und dann wird ein Schuh draus und so andersrum greifst du mich halt an, hast vielleicht recht, vielleicht auch nicht, aber wir sind sofort im Storytelling und das finde ich immer gefährlich und freuen wir uns, wenn wir da mit dem, was wir hier machen, auch da reingehen können. Gerade das Thema Impulskontrolle, gerade das Thema Absicht. Will ich jetzt wirklich gerade dem anderen eins auswischen oder will ich eigentlich das Thema lösen? Ja, und wenn wir halt impulsgesteuert sind, dann geht das manchmal nicht so. Ich meine, wir sehen das ja im Wahlkampf. Ich sag mal so, das, was da der Herr Merz am Samstagabend in München von sich gegeben hat, mit diesem Walter-Lübcke-Spruch und so, ich glaube, dass der Herr Merz, wie alle anderen, auch ein Mensch ist mit guten Absichten. Die hat er noch nicht gut im Griff gehabt und die hat er nicht sehr gut nach außen bringen können. Und wenn sich Menschen dann in sowas reinsteigern, dann mache ich mir immer Sorgen, sind die in der Lage, als CEO einen Laden, geschweige denn ein Land zu führen. Und das gilt aber für viele andere Politikerinnen und Politiker auch. Und ich weiß, klingt jetzt total albern, aber in vielen Unternehmen machen DAX-Konzerne und große Unternehmen führen Assessments durch und Personal, also Personal Profiling und Assessments, ob du jetzt ein Harrison-Assessment nimmst oder andere Assessments, um zu schauen, ist diese Person C-Level geeignet. Und beim Harrison-Assessment gibt es ja so dieses schöne Thema der Impulskontrolle. Und das wird ja sehr genau abgefragt. Da wird dann gecheckt, gibt es mal ein Thema, das dich triggert? Und dann ist auch mal okay, wenn du mal nicht so gut unter Kontrolle bist. Aber was passiert, wenn du ständig unter Stress die Impulskontrolle verlierst? Und da verstehe ich die Menschen, die heute und gestern in den Foren überall geschrieben haben, da mache ich mir Sorgen, wenn dann da einer seine Impulse nicht unter Kontrolle hat. Und wir sehen ja auf einem anderen Kontinent, wie das gerade ist. Und das scheint en vogue zu werden. Es gehört halt, ist halt mal Klartext zu reden, ist halt gerade in und ist salonfähig. Und das finde ich gerade ganz erschreckend, ehrlich gesagt.
Ich merke schon, wir müssen das hier nochmal fortsetzen. Was kannst du abschließend mit uns teilen? Wir haben über vieles gesprochen, vieles hat sich in deinem Leben sortiert, vieles hast du selbst angepackt und geregelt. Wir haben Getting Things Done heute nur so ein bisschen angeteasert, das können wir ja nochmal ein andermal uns ein bisschen tiefer anschauen, das ist glaube ich auch nochmal spannend. Verlinken wir aber auf jeden Fall auch alles in den Shownotes, also schaut euch das mal an oder nehmt mal mit Sabri Kontakt auf. Aber was kannst du mit uns teilen, was auch gerade jetzt in dieser aktuellen Zeit, die sehr von Unruhe, von Unsicherheit geprägt ist, was müsstest du uns noch mit auf den Weg geben?
Du hast mich ja vorhin gefragt, was würde ich heute meinem 24-jährigen Alter Ego da nochmal mitteilen, was würde ich ihm mit auf den Weg geben? Und ich finde, dass ich das, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, ich hätte dem 24-jährigen Sabri gesagt, du pass auf, das wiederhole ich und das würde ich auch gerne in den Raum geben, glaubt an Prozesse, glaubt an daran, dass sich Dinge fügen und dass wir nicht mit Fehlern hadern, wenn wir glauben, wir hätten falsche Entscheidungen getroffen. Ich glaube, Entscheidung ist gerade ein sehr wichtiges Thema. Wichtig ist, dass Entscheidungen getroffen
überhaupt
werden.
Welche zu treffen. Wir sind ja immer selber am Abwarten hier.
Ja, genau. Und ich habe immer so einen kleinen Gag, habe ich letztens gehört. Da saß ich mit jemandem im Auto und dann war vorher einer an der Kreuzung, so rechts vor links. Und dann sagte er immer, Mann, das heißt gucken, ob jemand kommt, nicht bis jemand kommt. Und ich glaube, das können wir ganz gut auch auf unser Leben gerade übertragen, Entscheidungen zu treffen, gut überlegt auch zu sein und am Ende den Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, die wenigsten Entscheidungen nicht jede Entscheidung kann rückgängig gemacht werden, aber wir können auf jede Entscheidung eine neue Entscheidung packen. Und das durfte ich in den letzten 18 Monaten auch in meinem privaten, persönlichen Umfeld sehr stark für mich feststellen. Hadern bringt nichts. Und was ich auch gerne mitgebe, so zu dem Thema Dialogkultur, viele Menschen denken immer darüber nach, so, ach Mensch, jetzt hatten wir hier so ein tolles Gespräch und ich würde dem Gabriel gerne eigentlich noch ein Feedback geben. Komm, jetzt war gerade so cool, das zerstört jetzt nur die Stimmung. Und viele Leute denken immer darüber nach, was ist der Preis, wenn wir ein offenes Gespräch führen? Und was ich mir wünsche in dieser Gesellschaft, ist, dass viele Menschen auch mal darüber nachdenken, was ist eigentlich der Preis, wenn wir dieses Gespräch nicht führen? Was kostet das, wenn wir dieses Gespräch nicht führen? Und ich glaube, wenn wir das dann schaffen und einen sicheren Raum schaffen, in dem alle Meinungen auch aufgenommen werden können und wir das dann auch zulassen und nicht sofort urteilen, weder auf LinkedIn noch im echten Gespräch, noch irgendwo sonst auf Social Media, ich glaube, dann wäre uns schon eine ganze Menge geholfen. Dass wir erstmal eine gute Absicht unterstellen dem Gegenüber. Ich darf das Verhalten doof finden, damit muss ich aber nicht unbedingt die Person sofort doof finden. Das ist so mein Takeaway an der Stelle, auch wenn mir das nicht, auch wenn, ne, ich weiß, wie schwer das manchmal fallen kann, wenn einen was so total
absolut triggert. Absolut. Super. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich heute zu Gast sein durfte bei euch.
Ja, danke,
schön, dass du da warst. Wir setzen das fort. Dir weiterhin auch alles Gute, viel Gesundheit und bis bald.
Ja, stay productive. Danke dir.
Stay productive. Ciao. Tschüss. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Ich freue mich sehr, dass heute am 28. März, meinem 45-jährigen Geburtstag, diese besondere Folge erscheint. Was ich mir übrigens gewünscht hatte, war, dass wir unsere Spendenaktion erfolgreich abschließen. Wer mir folgt, weiß, wir gehen im Winter Eisbaden, Woche für Woche in der kalten Ostsee hier bei uns in Rostock-Warnemünde und erregen damit Aufmerksamkeit und sammeln Spenden für soziale Zwecke. Aktuell haben wir gesammelt für den Förderverein des Jugendschiffs Lickdela hier bei uns in Rostock, die sich ehrenamtlich engagieren und Freizeitangebote machen für Kinder und Jugendliche, die sich das sonst nicht leisten könnten, gerade auch in den Sommerferien. Und unser Ziel waren 6.000 Euro und tatsächlich haben wir es jetzt geschafft. Und das ist mein größtes Geschenk. Ihr könnt euch gerne mal informieren zu unserer Social Crowdfunding Geschichte, den Eisbademeisters, auf eisbademeisters.de. Mittlerweile gibt es die
Eisbademeisters auch in anderen Städten. Wir haben das hier 2020 in Rostock gegründet, aber auch in Hamburg, in Münster, in Flensburg, in der Mecklenburgischen Seenplatte, in Wismar, in Berlin. Also in vielen, vielen Städten gibt es mittlerweile Eisbademeistersgruppen. Überall werden Spenden gesammelt. Und wenn auch ihr was Gutes tun wollt mit euren Talenten, müsst ihr natürlich nicht Eisbaden gehen. Aber vielleicht nehmt ihr das so als kleinen Anlass, um mal zu überlegen, was ihr mit euren Skills so Gutes tun könnt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf jeden Fall auch über Feedback. Schreibt mir gerne eine Mail über LinkedIn oder über meine Webseite gabrielrath.com. Würde mich außerdem freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ihn bewertet mit 5 Sternen. Das ist sehr schnell gemacht und hilft sehr, denn wir wollen in den Rankings steigen, wir wollen das Ding hier weiterentwickeln und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir dabei helft. Ich kann euch noch ein anderes Datum ans Herz legen. Es wird am Freitag nächster Woche wieder ein Radkowski-Special geben. Das ist das neue Format, das ich mit meiner lieben Podcast-Kollegin Jule Jankowski zweimal schon gemacht habe, live auf LinkedIn. Und wir werden es jetzt zum dritten Mal machen, live, wie gesagt, auf dieser Plattform LinkedIn am 4. April mittags. Checkt das auf jeden Fall mal aus. Den Link dazu gibt es hier in den Shownotes. Freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mal reinschaut. Ansonsten wünsche ich euch erstmal alles Gute. Bleibt gesund und bleibt connected.